Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich freue mich sehr, dass Mirko Schwanitz heute die Runde moderieren wird. Er ist Autor und arbeitet als Korrespondent unter anderem für den ARD-Hörfunk und Deutschlandfunk. Danke sehr.
Ja, herzlich willkommen Ihnen allen. Wir sehen, es gibt großes Interesse, es ist voll. Manche ruhen sich vielleicht auch nur aus, aber werden sicher Erkenntnisreiches mitnehmen können. Ich begrüße Sie zu unserem Podiumsgespräch zum Thema Rumänien 29 Jahre nach Ceausescu. Es geht um die Probleme der Transformation dieses Landes. Es geht um seine Bemühungen im Kampf gegen die Korruption, auch seinen Umgang mit den vielen Nationalitäten im Land, von denen die Gruppe der Ungarn ja nur die größte ist. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie und ob es gelungen ist, die Schatten des vor 29, 30 Jahren gestürzten Diktators abzuschütteln, wie und ob man sich überhaupt an diese Zeit erinnert. Und das alles natürlich, um am Ende dann auch die Frage zu stellen, Quo Vadis Romania, wohin Rumänien, wohin geht die Reise? Herzlich willkommen erstmal Ihnen allen. Ich darf Ihnen vorstellen, die Diskussionspartner heute hier auf dem Podium. Neben mir zu meiner Rechten, Ladies First, Professorin Dr. Valeska Bob-Filimonov. Sie hat Kulturwissenschaften, Germanistik und Kommunikation studiert, sowie Französistik, Romanistik und Osteuropawissenschaften. Mein Gott, was kann man alles studieren? Ist heute Professorin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Erinnerungsarbeit in Rumänien. Sie beschäftigt sich also mit Fragen wie gehen die Rumänen von heute mit der Erinnerung an die Zeit des Sozialismus um und wie prägt dieser Umgang die nachfolgenden Generationen und damit natürlich auch die Gesellschaft. Vielleicht erfahren wir heute auch etwas mehr von ihr darüber, warum sie die Herrschaft des Ehepaars Ceausescus als Nichtzeit bezeichnet in ihrer Doktorarbeit. Herzlich willkommen, Frau Filimonov. In einem rumänischen Gebirgskurort wird ein Massengrab aus den 50er Jahren gefunden. Die Ausgrabungen werden verboten. Ein Eremit ruft zum Trauermarsch auf. Tante Paulina liest aus dem Kaffeesatz und ein Archäologe namens Petrus kämpft bis zur Lächerlichkeit für das eigene Geschichtsbild. Philipp Florian, der Mann, der diese schräge Farce mit präziser Bildhaftigkeit in seinem wunderbaren Roman Kleine Finger beschrieb, sitzt jetzt rechts neben mir. Seine Stimme im Ohr ist heute Georg Escht, nicht nur Übersetzer, sondern wir verdanken ihm auch viele Bücher aus dem Rumänischen ins Deutsche, denn er ist auch Literaturübersetzer. Herzlich willkommen, Philipp. Herzlich willkommen, Georg. Attila Bartis, 1968 in Târgu Mureș im rumänischen Siebenbürgen geboren. Auf Ungarisch heißt die Stadt, und jetzt versagt es bei mir, Maros. Wie wird das gesprochen?
Maros-Vasarhei.
Ich versuche es erst gar nicht. Ja, also der deutsche Name, den habe ich natürlich drauf, Neumarkt am Mureș. Es hat also drei Namen, diese Stadt. Mit, glaube, im Alter von 15 Jahren übersiedelte Attila Bartis mit seinen Eltern nach Ungarn, verbrachte also die prägenden Jugendjahre in Rumänien unter Nicolae Ceausescu. Er ist nicht nur Autor, er ist auch ausgebildeter und international bekannter Fotograf. 1999 erschien sein erster Roman Der Spaziergang in deutscher Übersetzung. 2007 folgte ein Feuilletonband, die 12 Apokryphen des Lazarus, in dem er sich unter anderem eben mit seiner Kindheit und Jugend in Rumänien auseinandersetzt. Und 2017, also letztes Jahr erst, erschien sein großer Roman, von einigen Kollegen als Opus Magnum beschrieben, sein Roman Das Ende, in dem er sich mit den Folgen von Diktaturen für die Biografien eines Menschen beschäftigt. Und hier auf dem Podium wollen wir mit ihm auch sprechen über Fragen, wie ist Rumänien mit den Nationalitäten umgegangen sind. Und da er immer wieder nach Rumänien reist, ihn auch mal fragen, wie nimmt er eigentlich den Unterschied vielleicht wahr heute zwischen Ungarn und Rumänien. Herzlich willkommen auch Attila Bartis. Und last but not least, die charmante Übersetzerin von Attila ist die Kollegin Bettina Weidemann. Sie ist heute die Frau im Ohr von Attila Bartis und seine Stimme. Ja, Philipp, reden wir zunächst einmal über deine ganz eigene Sicht auf die aktuelle Situation in deinem Land. 4 Millionen junge Menschen, aber auch ältere Menschen haben das Land in den letzten Jahren verlassen, sind ausgewandert. Das ist 1/5 der gesamten Bevölkerung. Sie sehen auch 29 Jahre nach dem Fall der Diktatur offenbar keine Zukunft in ihrem Land. Wieso eigentlich sehen diese Menschen keine Zukunft? Immerhin, die Wirtschaft Rumäniens wächst und zurzeit sogar schneller als die Chinas, wie ich gelesen habe. Kommt dieser Wirtschaftsaufschwung nicht bei den Menschen an oder woran liegt das?
Aș începe cu finalul întrebării și anume cu această creștere surprinzătoare a economiei.
Beginnen möchte ich mit der letzten Frage und zwar der Frage dieser Wirtschaftsentwicklung, die wirklich außerordentlich ist.
În primul rând vorbim în procente, ceea ce după mine e o mare greșeală, pentru că un lucru foarte mic, dacă spunem că a crescut cu 21%, e tot foarte mic.
Wenn wir in Prozenten reden, dann ergibt sich ein falsches Bild. Wenn wir eben ein paar Prozente nennen, dann erscheint das im Vergleich zu anderen Prozentsätzen zwar hoch, aber gering ist er erst recht, dieser Prozentsatz und dieses Wachstum.
Apoi, creșterea aceasta, cel puțin la nivelul a ce discută economiștii astăzi în România, este pur artificială. Este o creștere venită din consum, nu din investiții, din producție.
Und zudem besteht dieses Wachstum, von dem die rumänischen Wirtschaftsleute und die Leute in Europa so sprechen, nicht in erster Linie in einem allgemeinen Wohlstand, sondern im Gegenteil in der eigentlichen Industrieproduktion und im Konsum, der aber nur bedingt und nur bei bestimmten Leuten ankommt.
Können wir es vielleicht mal konkret machen? Wie sieht das aus? Kannst du etwa sagen, wie sieht denn heute der Durchschnittslohn in Rumänien aus? Und um das für alle normalen Menschen vielleicht auch plastisch zu machen, kannst du sagen, wenn du diesen Lohn nennst, was kostet ein Kilo Fleisch oder was kostet eine Flasche Milch, dass man mal so eine Relation, so eine konkrete Relation bekommt, wie sieht das Leben für den Arbeiter, für die Verkäuferin in Rumänien zurzeit aus?
Da, e o situație, nu mă feresc de cuvânt, absolut catastrofală. Deci, pur și simplu, aparent de netrăit. Oamenii sunt de o sărăcie ireală.
Also die Situation auf dem in der Mittelschicht der Gesellschaft, von der wir sprechen, ist absolut katastrophal zu nennen. Und es ist eine Armut, die ich kaum beschreiben kann.
Cel puțin dacă părăsești Bucureștiul sau câteva orașe mari, cum ar fi Cluj, Timișoara, Iași, și mergi în orașe mici sau în sate, ai o senzație de coborâre în timp, de trăire într-o lume parcă din altă epocă, adică se trăiește cu venituri de, nu știu, câteva zeci de euro pe lună sau, hai, 100 de euro.
Wenn man die größeren Städte Bukarest, Iași, Temeswar, Klausenburg verlässt und aufs Land geht, dann hat man wirklich den Eindruck, als fiele man in der Zeit weit zurück. Es gibt Familien, und das ist die Mehrzahl, die von zig Euro, allerhöchstens 100 Euro im Monat leben müssen. und sich entsprechend nach einer Decke strecken müssen, die denkbar kurz ist.
Iar problema cea mai mare este că oamenii de fapt nu au unde să lucreze, adică supraviețuiesc așa, crescând trei găini, având doi saci de mălai sau de făină, și în zonele foarte sărace cel puțin nu există nimic privat, totul e la stat, lucru care creează o dependență uriașă față de partidul care conduce, fiindcă dacă faci cel mai mic lucru care în ochii unui lider a acestui partid e greșit, te-a dat afară, implicit te-a aruncat într-o prăpastie.
Der Grund des Elends, der allgemeine Grund des Elends ist, dass es eben keine Privatwirtschaft, so gut wie keine Privatwirtschaft und entsprechend keinerlei Arbeitsplätze gibt, dass die Leute also gezwungen sind zu vegetieren, indem sie drei Hennen züchten und gerade mal zwei Sack Maismehl irgendwo versteckt halten können. Es gibt keinerlei wirtschaftliche Initiative, Gründungen, wirtschaftliche Gründungen, die irgendwie auch Arbeitsplätze schüfen, sind ganz und gar Ausnahmen. Entsprechend sind die Leute auf den Staatssektor angewiesen, entsprechend sind sie auf die Parteibindung angewiesen und müssen sich mit den in jenen Ortschaften gerade herrschenden Kommunalpolitikern und der entsprechenden Partei natürlich gemein machen, ob sie es wollen oder nicht. Denn sobald man auszuscheren versucht, ist man entsprechend auch beruflich sofort stigmatisiert und auf der Straße.
Weil wir auf der Buchmesse sind, können wir vielleicht mal, wenn wir über Wirtschaft reden, auch über den Buchmarkt reden. Das ist ja auch ganz spannend. Lavinia Branischte, eine jüngere Autorin, hat mir gesagt, dass sie an ihrem Roman, der ein Bestseller in Rumänien war, mit 2000 Exemplaren, dass sie mit diesem Buch 463 Euro verdient hat bisher. Wie leben Autoren und Schriftsteller in Rumänien?
Da, e o situație de asemenea foarte rea.
Die Situation ist natürlich genauso schlecht.
Din păcate, eu unul am suferința asta de câțiva ani. Am sentimentul că editorii români sunt niște negustori și atât, pe care pur și simplu nu interesează ce vând. Ar putea liniștit să vândă pantofi, chiar nu înțeleg de ce au ajuns la cărți mulți dintre ei.
Mein Eindruck, der sich seit Jahren gefestigt hat und immer fester wird, ist, dass in Rumänien die rumänischen Verleger buchstäblich Kaufleute sind, die genauso gut mit etwas ganz anderem handeln könnten und bei denen es wirklich nur ein Zufall ist, dass sie eben mit Büchern handeln.
In general fac afaceri foarte frumoase, adică nivelul bogăției lor e vizibil pentru orice autor, de la mașini, de la tot, invitațiile pe care le fac, la ce restaurante. Deseori te întreb că o singură cină la care ai fost invitat costă cât onorariul unui autor pentru un roman.
Sie selbst, die Verleger, führen sichtlich ein Leben in einem bestimmten Überfluss. Das sieht man schon an den Autos, das sieht man an den Einladungen, die auch einem Autor wie mir hin und wieder zugute kommen. Wenn man dann aber als eingeladener Autor dort sitzt und sich die Rechnung zusammen zu addieren versucht, dann kommt man drauf, dass so ein Essen mit Autoren unter Umständen das kostet, was ein Autor an einem Buch verdient. Und das ist natürlich ein Missverhältnis.
Ultima chestiune pe care vreau să o spun e, de fapt, discriminarea absolută față de autorii români. În vreme ce un autor străin, când semnează un contract cu o editură română, vânzând copyright-ul, el primește un avans absolut normal, ca oriunde pe piața cărții. Attila, de exemplu, știe foarte bine, el este un autor tradus în România, deci nu are statut de autor român. În schimb, un autor român, cu câteva excepții, nu vreau să dau nume, nu primește absolut nimic pentru carte. Teoretic, doar pe măsura vânzărilor, numai că, evident, editorii uită să mai plătească. Așa încât 90% dintre autori nu primesc absolut nimic pentru cărțile lor.
was ich noch hervorheben will, ist, dass die rumänischen Autoren ausgerechnet von den rumänischen Verlegern buchstäblich diskriminiert werden. Sie kriegen buchstäblich gar nichts für ihre Bücher. Es gibt keine Verträge, die irgendwie eine Form hätten, die auch einen ökonomischen Profit für die Autoren brächten. Im Gegenteil, sie sind dem Verleger ausgeliefert und es passiert nicht selten, dass sie an einem Buch so gut wie gar nichts verdienen, während Auslandsautoren, die in Rumänien übersetzt werden, natürlich international übliche Verträge mit Honorarangabe und Verkaufsanteil kriegen. Attila Bartisch ist ein Beispiel dafür. Er wird in Rumänien ins Rumänische übersetzt und kriegt halbwegs satisfaktionsfähige Verträge. Bei rumänischen Autoren ist das nicht der Fall.
Wir haben natürlich nicht Zeit, die ganze Breite abzudecken, und da unsere Vorgänger etwas überzogen haben, bitte ich Sie, wer immer sich beteiligen will, eine Frage hat, heben Sie die Hand, heben Sie sie auch zweimal, falls ich Sie nicht gleich sehe, und beteiligen Sie sich. Wir wollen es nicht so machen, dass dann erst am Ende sozusagen so eine Frage-Antwort-Runde kommt. Dann können vielleicht nur 3 oder 4 Leute ihre Fragen stellen, weil dann schon wieder die nächsten kommen. Also beteiligen Sie sich. Attila, du bist ja nun schon lange weg aus Rumänien, aber du hast immer noch ein Haus in Rumänien, nämlich das Haus deiner Eltern. Du fährst 2 bis 3 Monate im Jahr nach Rumänien. Wenn du aus Ungarn kommst, vergleichst Ungarn und Rumänien, was fällt dir auf? Hat sich Ungarn besser entwickelt nach 89? Wie würdest du die Unterschiede zwischen Ungarn und Rumänien aus deiner Sicht als Wanderer zwischen beiden Ländern beschreiben?
Magyarország és Románia között, vagy a régi Románia és a mai Románia között?
Unterschiede allgemein zwischen Rumänien und Ungarn allgemein jetzt oder in dem zwischen dem alten Rumänien und Ungarn?
Ich würde erstmal das aktuelle Ungarn und das aktuelle Rumänien jetzt vorziehen.
Also aktuelle Situation, hogyha sehr schön internet.
So, hát akkor aktuálpolitikáról lesz szó, hogyha jól értem.
Also es geht jetzt um aktuálpolitik, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Természetesen mindig is nagy különbség volt a két ország között nagyon sok szempontból.
Es gab natürlich immer große Unterschiede zwischen den beiden Ländern aus verschiedenen Sichtweisen.
Lehet hallani, amit mond? Jó. Természetesen én, mint erdélyi magyar kisebbségi, soha az életben nem fogom úgy látni Romániát, mint egy romániai, román nemzetiségű.
Ich werde natürlich als Mitglied oder als Zugehöriger zu der ungarischen Minderheit in Rumänien niemals Rumänien so betrachten können wie ein Rumäne, der dort geboren ist in Rumänien.
Tehát egyszerűen azonoknál fogva, hogy az én életemben mindig is máshol voltak a hangsúlyok. Tehát mondhatni, a gazdasági kérdés az én számomra másodlagos volt nagyon sokszor.
In meinem Leben waren die Schwerpunkte anderswo gelegt. Also wirtschaftliche Aspekte waren für mich immer zweitrangig.
Ugye a nemzeti identitás az azért nem összetévesztendő a nacionalizmussal.
Nationale Identität ist nicht gleichzusetzen mit Nationalismus.
Tehát ugye a második világháború óta a legtermészetesebb módon a nacionalizmus vágya az nagyjából egyenlő az anyagyilkosság vágyával, és ez teljesen érthető.
So seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr ist die Anklage von Muttermord ist gleichzusetzen mit der Anklage von Nationalismus, und das ist auch irgendwo verständlich.
De őrületesen nagy hibát követel szerintem a világ, vagy a világnak azon része, amelyik a nemzeti identitást, mint olyant, azt összekeveri a nacionalizmussal.
Aber das ist ein sehr, sehr großer Fehler, der derjenige begeht, der die nationale Identität mit Nationalismus vermischt und verwechselt.
Az én számomra az, hogy Magyarországra átköltöztünk, az nem egy szabad döntés volt. Tehát én nem szabad akaratomból hagytam el Erdélyt, Romániát.
Die Entscheidung, dass wir nach Ungarn ziehen, das war keine freie Entscheidung, das war nicht unser freier Wille, dass wir Rumänien bzw. Siebenbürgen verlassen haben.
Tehát ugyanabban a, mondjuk így, jegyrendszerben, ugyanabban a nyomorban szenvedett az egész ország Ceausescu-nak az utolsó éveiben.
Das Elend mit dem ganzen Essensmarkensystem und mit dem üblichen Elend in den letzten Jahren der Ceausescu-Diktatur war gleich.
Tehát félreértésnek...
Land.
Ja, bocsánat. Tehát Filipnek Bukarestben semmivel nem jutott több kenyér, mint nekem Marosvásárhelyen. Tehát ez nem nemzetiségi kérdés volt.
Philipp hat in Bukarest nicht mehr Brot bekommen, als das, was ich in Marosvásárhely bekommen habe. Also das war keine nationale Frage.
Számomra a legdöbbenetesebb ebben az egész történet. Nekem van, igen, ahogy hallották, nekem van egy házam Erdélyben, elég sok időt töltök ott. A legdöbbenetesebb az egészben az, hogy az emberi emlékezet az mennyire rosszul működik, mennyire gyarló.
So wie Sie das gehört haben, ich habe ein Haus in Siebenbürgen und ich verbringe dort recht viel Zeit. Und für mich ist das erstaunlich und verblüffend, wie die Erinnerung nicht mehr funktioniert.
Tehát én egy olyan faluban élek, Erdélyben, ahol gyakorlatilag a rendőrön kívül nincsen román ember.
Ich lebe in einem Dorf in Siebenbürgen, wo nur der Polizist Rumäne ist. Alles andere nicht.
Még azt is megkockáztatnám, hogy ahol igazán dobog a magyar nacionalizmus, az a vidéke az országnak.
Ich würde auch riskieren, also wo der ungarische Nationalismus so richtig aktuell ist, das ist diese Gegend, wo ich bin.
És a szomszédommal, amikor beszélgetek a kerítésen keresztül, akkor aki egyébként földműves parasztember, egyszer csak elkezd nosztalgiával beszélni a Ceausescu időszakról.
Und wenn ich spontan mit meinem Nachbarn rede und wir unterhalten uns und er ist ein ganz redlicher Bauer, plötzlich beginnt er über die Ceausescu-Ära mit Nostalgie zu sprechen.
Tehát az az ember egyszer csak azt mondja nekem, hogy mennyivel jobb volt, hogy megvolt a rendes munkahelye, bement és annyit lopott, amennyit akart.
Und dieser Mensch erklärt mir dann, wie gut das war, wie viel besser das war, dass er seinen Arbeitsplatz hatte. Und da ist er hingegangen und konnte klauen, wie viel er wollte.
Ja, so nostalgisch können Erinnerungen sein. Bleiben wir gleich mal beim Thema Erinnerung, um dann noch mal zu den aktuellen Dingen zurückzukommen. Valeska, du hast dich sehr beschäftigt mit Erinnerungsarbeit in Rumänien. Wer sich informiert hat, vielleicht schon am rumänischen Stand, es gibt eine Gegenwartsliteratur in Rumänien, die man auch als geschichtslos bezeichnen könnte, wenn ich es zugespitzt formuliere. Also die junge Generation lebt im Heute, lebt im Jetzt und schaut natürlich nach vorn. Aber sie schaut nicht mehr zurück. Umso interessanter ist es natürlich, es ist ja wichtig zu wissen, woher man kommt, um zu wissen, wohin man geht. So sagt man zumindest. Wie erinnern rumänische Familien eben diese Zeit, von der Attila jetzt gerade gesprochen hat? Ist das typisch, was er erzählt?
Also ich denke, das ist wirklich sehr typisch. Ich habe, wie gesagt, tatsächlich viele Interviews geführt. Mir ging es genau um diese kommunistische Zeit oder den Sozialismus in Rumänien. Wird darüber gesprochen in Familien? Wie wird das tradiert? Was ist übrig? Und bei der Suche überhaupt nach Gesprächspartnern, wenn ich erklärt habe, worum es geht, Freunden, damit sie mir vielleicht helfen, Gesprächspartner zu vermitteln, war immer die erste Antwort, man spricht nicht darüber, wir sprechen nicht darüber. Und das wird gestützt von Statistiken, die sagen, wo auch junge Leute ankreuzen, 60% wenigstens, wir reden überhaupt nicht darüber in Familien, auch ähnliche Prozentzahl, wir haben noch nie in der Schule das Thema auch nur gestreift, auch so 58-59% sind so jüngere Zahlen von repräsentativen Umfragen. Aber das ist erstmal nur ein Startpunkt natürlich, wenn man Gesprächspartner findet, erzählen sie einem natürlich was, aber das ist erstmal so das Bild, was der erste Eindruck ist.
Und wie genau erinnern Sie sich dann nostalgisch oder gibt es so Generationen, die unterschiedlich sich erinnern an diese Zeit? Kann man da so Gruppen rausfiltern? Die Forschung muss ja zu einem Ergebnis gekommen sein.
Es gibt, um erst nochmal so einen allgemeinen Überblick zu geben, bei Befragungen tatsächlich immer ganz viele Stimmen, die sagen, Kommunismus war eine gute Idee, aber es war nicht so perfekt angewendet. Das ist so eine beliebte Wendung, die sehr verbreitet ist. Wenn ich versuche zu verallgemeinern, und das ist sehr schwierig, es wurde vorhin auf dem Podium auch gesagt, wenn man die Leute nach Kommunismus fragt, erzählt doch jeder was sehr anderes. Es ist im öffentlichen Diskurs eine Art kollektives Trauma oder sehr negativ auf der Textoberfläche, verbirgt aber natürlich, wie unterschiedlich die Zeit dann doch erlebt wurde. Und ich glaube, diese sehr stressige Transformationszeit, und wir haben gehört, Rumänien ist immer noch ein armes Land, also sich mit diesen ständigen Erwartungen nach 89 oder Hoffnung, Illusionen abzukämpfen, auch den Alltag zu bewältigen, das verhindert natürlich auch eine Erinnerungs- und Erzähllust, weil einfach ein Stressfaktor da ist. Und gleichzeitig sorgt es aber auch dafür, dass die Zeit vielleicht erst recht etwas positiver erinnert wird, weil das danach auch jetzt nicht auf den ersten Blick besser wird. Was mich besonders vielleicht verblüfft hat, war bei jüngeren Menschen, wir haben von den 80er Jahren gerade gehört, die zum Teil gerade diese Zeit des extremen Mangels und obwohl sie zwischen schon 5 und 10, 12, 15 Jahren da war, sehr extrem positiv erinnern, obwohl sie zum Teil, und das wissen sie und erzählen sie auch, zu den Kindern gehörten, die sozusagen eigentlich, wäre es nach ihren Eltern gegangen, gar nicht geboren worden wären. Also die späten Dekretsei sozusagen, schon 66 gab es ein Abtreibungsverbot. Die Gesetzgebung hat sich Anfang der 80er Jahre sozusagen nochmal ist strenger geworden. Ceausescu wollte ein großes rumänisches Volk. Der Mangel führte dazu, dass es auch weniger Verhütungsmittel gab, also dass es eben dadurch nochmal extrem schwer war, Familienplanung zu machen. Und Kindheit wird immer etwas positiver erinnert in der Regel. Also es ist so ein typisches Erinnerungsmuster, als sie vielleicht war. Also eine gewisse Verklärung, aber das war so extrem, so eine wahnsinnig positive Schilderung. Und wir hatten keinen Mangel und wir hatten keine Sorgen und unsere Eltern mussten sich ja kümmern und wir hatten eine super Kindheit. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, was man auch so erlebt, was wirklich dann doch verblüffend ist und wo ich das Gefühl habe, da spielen andere Mechanismen eine Rolle, dass man sich irgendwie etwas braucht zum Festhalten oder auch das Abwehren bestimmter emotionaler Momente oder vielleicht auch einer gewissen Trauer, die eigentlich zu dieser Zeit dazugehören würde.
Attila wollte was sagen. Er hat gerade seinen großen Roman eben über eine Kindheit geschrieben. Es ist ja Erinnerungsarbeit, auch dieser Roman, Das Ende, der letztes Jahr erschienen ist.
Amit mondani akartam igazából az előző kérdéshez tér vissza. Tehát, hogyha van hasonlóság a mai Magyarország és a mai Románia között, akkor számomra az pont az, hogy én se látom az okát, de hogy valami sötét oknál fogva az előző generáció, azaz a mi generációnk, ez gyakorlatilag szinte semmit nem adott át a gyerekeinek. És nem értem, hogy miért. Tehát, hogy az a tapasztalatom Magyarországon is, és Romániában is, hogyha 90 után születettekkel beszélgetek, akkor tulajdonképpen fogalmuk nincs róla, hogy mi a közelmúltja annak az országnak.
Ich wollte eigentlich noch zu einer früheren Frage zurückkehren, nämlich was ist die Ähnlichkeit zwischen dem heutigen Ungarn und dem heutigen Rumänien? Das ist nämlich das, dass die Generation, unsere Generation, sträflich verpasst hat, den Kindern das alles zu erklären, was früher war, dass dieses Erbe zu übergeben. Ich weiß nicht, ich kenne den Grund nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die Kinder, die in den 90er Jahren geboren sind, erzählen euphoristisch über die Zeit. Und das war sehr schön, fröhlich, glücklich.
Tehát, hogy most egy olyan generációs szakadék van, ami eddig szerintem ismeretlen volt a mi számunkra.
Da gibt's jetzt eine Riesenkluft zwischen den Generationen, die bisher für uns nicht bekannt war.
Tehát én 1968-ban születtem, de vannak második világháborús emlékeim.
Ich bin 1968 geboren, aber ich habe Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg.
Mert a nagyapám révén, az apám révén gyakorlatilag ezek teljes erővel bejöttek az én életembe. Tehát az életem részét képezték.
Mein Großvater und mein Vater haben diese Erinnerungen übergeben und dadurch sind sie Teil meines Lebens geworden, sind sie in mein Leben eingedrungen.
És most beszéltem, tanítottam Vásárhelyen a Filmművészeti Egyetemen, és egyszerűen kiderült, hogy fogalmuk nincsen arról, hogy mi történt Magyarországon 89 előtt.
Und ich unterrichte zurzeit an der Filmakademie in Marosvásárhely, und da stellte sich heraus, dass die Studenten keine Ahnung haben, was in Ungarn passiert ist vor 1989.
És hát ezt nem lehet kizárólag ennek a generációnak a nyakába varni, tehát ezért mi is felelősek vagyunk.
Aber das, dafür ist nicht alleine diese Generation zuständig und verantwortlich. Wir sind dafür auch verantwortlich.
Ja, Philipp, vielleicht auch was, mich würde auch interessieren, wie du die Folgen sozusagen dieses Nicht-Tradierens beurteilst für die rumänische Gesellschaft.
Da, e foarte, foarte important și bine ce a spus Attila, pentru că în familiile cu drame, lucrurile acestea n-au fost secrete. De exemplu, fratele bunicului meu a fost deținut politic 3 ani de zile, tatălui a fost deținut politic 9 ani de zile.
Also in Familien, wo sich Dramen zugetragen haben, ist die Desinformation, von der Attila mit Recht gesprochen hat, nicht vorhanden. Im Gegenteil, dort wo, wie in meiner Familie, der Großvater eingesperrt war oder in seiner Familie der Vater über Jahre, dort ist auch darüber geredet worden.
Așa încât acel tip de memorie era foarte puternic și nu numai prin dramatism, cât prin continuarea repetării unui rău de neimaginat, fie cel al războiului, fie cel de după război, când practic armata rusă a impus niște regimuri în principiu cu totul străine țărilor de acolo. Nu neapărat țările noastre au ales comunismul, ci cu asta ne-am ales.
Entsprechend ist in diesen Familien die Erinnerung wach geblieben, wach gehalten worden, und zwar nicht nur ihre dramatische Komponente, sondern buchstäblich die historische Kontextualisierung ist da auch vollzogen worden oder hat sich vollzogen. Es ist alles ins Gedächtnis auch der Kinder eingepflanzt und dort gepflegt worden.
Apoi s-a întâmplat într-adevăr ceva fascinant. Adică, de exemplu, în România, în anii 90, noi, cei care tocmai scăpasem de Ceaușescu, eram atât de preocupați de lupta pentru democratizarea României, continuarea comunismului sub o formă, sigur, diluată, era atât de evidentă. Practic, toți liderii României din anii 90 erau foști lideri ai Partidului Comunist. încât noi fiind atât de preocupați de lupta aia de zi cu zi în stradă, la meeting-uri, la demonstrații, la proteste, poate am uitat să le spunem tot ce trebuia spus copiilor noștri.
Es hat sich aus meiner Sicht etwas Merkwürdiges zugetragen in Rumänien. In den 90er Jahren waren wir, die damals ja, das politische Geschick des Landes in die Hand zu nehmen versuchten, dermaßen damit beschäftigt, die stillschweigende Fortführung des Kommunismus, die man damals eben schon an den Persönlichkeiten merken konnte, diese zu verhindern, indem wir auf die Straße gegangen sind, indem wir Initiativen ergriffen haben, indem wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass wir möglicherweise versäumt haben, unseren Kindern zu erzählen, was hinter dem Jahre 89 noch war.
Apoi, și cu asta închei, dramele, mai ales din anii 50, cele ale închisorilor politice în special și ale crimelor comunismului, au ajuns în manuale cu o întârziere halucinantă, la 20 de ani după căderea lui Ceaușescu. Pentru că cei care făceau manuale erau niște domni în vârstă de la Ministerul Educației sau al Învățământului, care fuseseră complici în acel regim și care au evitat să introducă în manual lucrurile astea până de curând. Ori copiii nici acasă și nici la școală nu au învățat nimic despre un rău de 50 de ani.
Es kommt verschärfend hinzu, dass die Prozesse der 50er Jahre, der Stalinismus, die Verfolgung, die damals in einer ganz besonders grausamen Art und Weise ins Volk getrieben wurde, dass die erst mit einer unglaublichen Verspätung von um die 20 Jahren in die Schulbücher Eingang gefunden hat, denn die Herden oder ehemaligen Genossen, die diese Schulbücher auch damals noch machten, das waren ja Komplizen jener gewesen, die in den 50er Jahren diese politische Verfolgung ins Werk gesetzt hatten. Entsprechend waren sie gar nicht daran interessiert, dass das jetzt in die Schulbücher kommt, dieses Thema. Und so ist das alles versäumt bzw. hinausgeschoben worden.
Ja, also ich würde mich da auch anschließen. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, dieses Auseinanderklaffen auch von öffentlichem Diskurs, der sehr pauschal den Kommunismus verurteilt, aber sozusagen im Detail, die Detailgeschichten, also die Menschen müssen ihre Geschichte irgendwo einschreiben können, die müssen das irgendwo wiederfinden. Und ich habe gerade in dieser mittleren Generation, vielleicht etwa das Alter unserer Autoren, vielleicht schon ein bisschen älter, oft diese Zweifel gespürt, weil sie ihre Geschichte nicht in diesem Diskurs gefunden haben und sich unsicher immer waren. Was habe ich erlebt? Hätte ich mein Leben anders leben können? Hätte ich, also sozusagen so Grundzweifel und Grundängste und eigentlich kein Forum, wo man darüber spricht, wo man es irgendwo gespiegelt wird, wo man vielleicht mal was nachlesen kann. Und vielleicht, weil wir über Literatur, hattest du mehrfach gefragt und das wurde gar nicht so beantwortet und du sagst, die jüngere Literatur wirkt zum Teil geschichtslos. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich bei Erinnerungsinterviews bei bestimmten Erfahrungen nicht weitergekommen bin oder mir Leute sich sehr stark verschlossen haben oder eine Interview, was interpretiert war, zurückgezogen haben, konnte ich mir mit Literatur helfen. Ich habe 2-3 Schlüsselerlebnisse, wo ich kurz danach gesucht habe oder ein Buch gefunden habe oder eine Erfahrung gefunden habe, wo ich dachte, das ist es, das muss es sein. In der Fiktion kann das erzählt werden, offenbar verarbeitet werden und konnte dann darüber diese Geschichte sozusagen anonymisiert erzählen. Also ich finde, es gibt einzelne, doch ausgesprochen eindrucksvolle Bücher. Wir hatten ja auch hier zum Teil schon erwähnt, vielleicht können wir es an einem Beispiel vertiefen, aber also ich suche natürlich nach der Literatur. Vielleicht bin ich deswegen betriebsblind und finde dann immer doch, es gibt mehr, als es vielleicht so aussieht, wenn man ganz allgemein die Literatur scannt. Dass es ja doch eindrucksvolle Bücher gibt, die diese Erfahrungen und diese Zweifel und diese Schwierigkeiten auseinanderfallen von Freundschaften, die das Problem, dass Freundeskreise so zerfallen, dass es vor 89 gab es Netzwerke, die haben halt funktioniert, dass man sich vielleicht gegenseitig auch bespitzelt hat. Das hat man alles so ein bisschen mitbedacht, wusste es aber nicht so genau. Und nach 89 fallen diese Netzwerke ganz auseinander, weil man überhaupt nicht mehr weiß, wer was war. Man kann es rausfinden, dann ist man doch enttäuscht. Jeder muss sich in dieser schwierigen Transformation durchschlagen und man hat auch keine Zeit mehr für die Freundschaften. Also es wird überhaupt nicht einfacher, sondern fast noch komplizierter nach 89, trotz der vermeintlichen Offenheit und den neuen Möglichkeiten.
Netzwerke ist ein Stichwort, um vielleicht auch zur aktuellen Situation zurückzukommen. Also ich würde ja nicht sagen, dass es keine Netzwerke mehr gibt, denn in bestimmten Kreisen, Philipp, funktionieren die Netzwerke ja schon. Denn nicht umsonst wird davon gesprochen, dass Rumänien in Europa neben Bulgarien das Land ist mit der höchsten Korruptionsrate. Gleichzeitig wird Rumänien aber auch immer für seine Antikorruptionsbehörde gelobt. Ist das nicht ein Widerspruch an sich?
Antikorupție, pe de altă parte, este tot criticată pentru corupția existentă. Cum vezi tu contradicția asta?
Da, ca să și leg de ceea ce am vorbit până acum, aș spune că oamenii astăzi sunt atât de preocupați de lucruri imediate, ale prezentului acut, încât tot ce am vorbit noi până acum nu e vital pentru ei. Istoria din memoria nu ține nici de foame, nu plătește nici factura de curent electric, nici pe cea de gaze și nici medicamentele, așa încât ei sunt atât de concentrați pe supraviețuire și pe scandalurile politice nesfârșite și mai ales pe tema corupției, încât ignoră trecutul.
Zurückzukommen auf das, was wir vorhin besprochen haben, die Leute sind heutzutage aufgrund des Elends dermaßen damit beschäftigt zu überleben, denn die Geschichte bezahlt keine Stromrechnung und schafft keine Lebensmittel ins Haus. Sie müssen überleben, sie müssen sehen, wie sie an diese Dinge kommen. Entsprechend haben sie keine Zeit und keine Kraft, sich mit dem, was früher war, überhaupt abzugeben. Und das, was ihnen zurzeit auf den Nägeln brennt, beispielsweise das ständige und wiederkehrende Thema der Korruption, das drückt sich irgendwie in den Vordergrund, verhindert aber paradoxerweise eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit diesen politischen und historischen Problemen.
Aș spune despre corupție că e ceva aproape, nu știu, ca aerul în România, adică fără aer mor sufocat, iar fără afaceri trucate, dubioase, mai ales licitații la care se știe dinainte câștigătorul, în România nu se trăiește. Adică, cred că și trei panseluțe acum primăvara, dacă trebuie plantate într-un parc, se știe de la bun început cine va câștiga licitația. Adică nu cred că vă puteți imagina ce înseamnă corupția în România. E legea supremă.
Um auf die Korruption zurückzukommen, das können Sie sich hier nicht vorstellen, was Korruption in Rumänien bedeutet. Sie ist gleichbedeutend mit der Luft. Ohne Luft erstickt man. In Rumänien kann man ohne Korruption nicht leben. Alles, was öffentlich ausgeschrieben wird, ist sowieso von vornherein geklärt, wer schließlich den Auftrag bekommt. Wenn drei Stiefmütterchen im Park gepflanzt werden sollen, dann ist schon von vornherein, wenn das Projekt ausgeschrieben wird, klar, wer diese Stiefmütterchen pflanzen wird.
Nenorocirea e că partidele sunt la fel în momentul ăsta. Adică unul din cei mai buni prieteni ai mei, un scriitor pe care eu nu-l consider uriaș, din păcate nu este tradus, Radu Cosașu, spune, de fapt ne aflăm între două bande de gangsteri, pe scurt, actualul partid de guvernământ, PSD, și fostul partid de guvernământ, PDL, se comportă absolut la fel, iar comparația lui e următoarea, dacă vă amintiți. Sau...
Das Elend ist, dass die Parteien nach demselben Prinzip und genauso funktionieren. Und ein guter Freund, ein großer Schriftsteller, der leider nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, Radu Cosașu, sagt, wir leben eigentlich zwischen zwei Räuberbanden, der regierenden Partei und der Oppositionspartei, beziehungsweise den Parteienbündnissen.
Das ist, glaube ich, genau das Richtige, um jetzt die Fragerunde zu eröffnen. Da heben sich Hände. Vielleicht Sie zunächst. Die anderen wollen ja auch hören, was Sie sagen, fragen.
Ich wollte eigentlich direkt daran anschließend eine Frage stellen, die auch oft gestellt wird, so in der politischen Analyse. Ich weiß auch nicht, ob es eine konkrete Antwort darauf gibt. Schafft es Klaus Johannis nicht, etwas daran zu ändern? Langer Satz.
Also die Frage ist, warum der deutschstämmige Präsident hier keine Änderung bewirken kann.
Wo man immer wieder hört, er tut viel dafür.
Klaus Iohannis nu este Parlamentul României, și cu atât mai puțin Guvernul României.
Klaus Iohannis ist weder das Parlament und umso weniger die Regierung Rumäniens.
Așa încât încercările lui până nu se transformă în niște legi sau măcar hotărâri de guvern, nu pot fi decât niște sfaturi politice.
Und das, was unternehmen kann, solange es nicht zum Gesetz gerinnt, ist nicht handlungsfähig, beziehungsweise ist keine Handhabe, sondern es ist schlicht und einfach ein Rat, den geben kann.
Practic, cei din Parlament se acoperă de o imunitate absolută, ei pot face afacerile cele mai nemernice, și nu pot fi judecați pe motiv că au imunitate parlamentară, adică își extind imunitatea de la politic și peste afacerile lor. Un lucru de o gravitate uriașă.
Die Parlamentarier haben sich hinter einer Immunität verschanzt, wo ihnen buchstäblich nichts passieren kann. Sie haben nämlich ihre Immunität vom politischen auf das wirtschaftliche ausgedehnt, wo ihnen eben niemand mehr beikommen kann. Sie sind so gut wie unantastbar.
Ich habe kürzlich ein Interview mit einem Psychologen, also eher Publizist in Rumänien, der hat das so ganz schön auf den Punkt gebracht. Das war auf Englisch das Interview und er hat gesagt, it kicked them. Und damit meint er diese eben Regierungspartei plus Koalition, die dann die absolute Mehrheit hatte, nach dem Motto, wir können es halt. Ja? Also wir können es halt und deswegen machen wir es. Und das ist skandalös und extrem frustrierend. Ich hätte auch eigentlich eine Frage, vielleicht sogar an unsere...
Vielleicht darf ich erst aus dem Publikum gibt's auch die Frage Kurse stellen.
Genau. Ja? Ja.
Also es gibt Mails und Twitter, aber es gibt auch noch Leute, die analog die Fragen einreichen. Eine Frage aus dem Publikum. Ist die alte Securitate heute die rumänische Mafia? Und wie funktioniert das? Und wie könnte sich das Volk von diesen organisierten Verbrechen befreien? Die Fragen von dem Herrn.
Eu zic că da, absolut.
Ich denke, ja, clar.
Dar nu numai vechea securitate, adică sunt, problema e că sunt mai multe mafii. De fapt,
es gibt allerdings nicht nur die alte Securitate, es gibt mehrere Mafia-Kreise.
De fapt, asta e lupta politică în România. Niște așa zise partide care funcționează după un sistem absolut al familiilor mafiote, se războiesc pe guvernare pentru un profit maxim de 4 ani financiar.
Und der Mechanismus läuft wie ein Mafiakrieg zwischen verschiedenen Banden.
Iar acea comparație a lui Radu Cosașu era următoarea, pornind de la filmul lui Billy Wilder, Some Like It Hot, dacă vă amintiți, spune, noi suntem ca un contrabasist și un trompetist prinși între două bande de gangsteri. Deci cam asta sunt oamenii normali, de bun simț.
Also Radu Cosașu, um auf den Vergleich zurückzukommen, hat einen Billy Wilder, eine Billy Wilder-Szene mit einem Saxophonisten und einem Bassisten genommen, die zwischen zwei Riesenorchestern von Gangstern zu spielen haben und es eben nicht hinkriegen.
Ja, wir werden das nicht abschließend beantworten können. Wir haben noch 3 Minuten. Hier vorne war noch eine Frage.
Ja, ich habe... Ach so. bei all diesen Problemen, die es heute ja noch in Rumänien gibt, Sie haben sie geschildert, gibt es positive Auswirkungen dadurch, dass die europäischen Institutionen und die europäischen Werte dort etwas verbessern können?
Că e singurul lucru care mai contează, care mai ține puțin un frâu ceea ce spuneam înainte, adică teama de cancelarile occidentale, de deciziile Bruselului, de bine de rău mai temperează acest elan de a fura tot, absolut tot. Chiar și departamentul acesta anticorupție a fost inventat la cererea nu a altui partid român, ci la cererea Occidentului. Din păcate, încurcă din afacerile lor și evident că toate partidele, în realitate, își doresc să dispară departamentul anticorupție al procuraturii.
Aus meiner Sicht und aus rumänischer Sicht ist das das Einzige, was den Krieg bzw. diese Mafia-Situation noch irgendwie abmildert und einen in dem Land noch leben lässt, dass Brüssel sein Auge auf Rumänien hat und diese Mafien in ihren Geschäften ein bisschen, soweit es geht, stört.
Ja, wir müssen leider schon Schluss machen. Es war fast ein Schlusswort. Natürlich bleibt man immer etwas unbefriedigt zurück. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Die Autoren sind noch auf der Messe unterwegs. Also wenn Sie Fragen haben, Sie können auch immer bei Lesungen oder Ähnliches noch weitere Fragen an die Autoren stellen. Ihnen danke ich. Bleiben Sie neugierig. Interessieren Sie sich für Rumänien. Schauen Sie mal in die Bücher, da finden Sie vielleicht auch manche Antwort auf Ihre Fragen. Vielen, vielen Dank auch den Kollegen auf dem Podium, Georg Esch, der übersetzt hat, Philipp Florian, Valeska Bob Filimonov, Attila Bartis und die Übersetzerin Bettina Weidemann. Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.